2137. So viele Menschen sind im vergangenen Jahr an den Folgen des Konsums harter Drogen gestorben. Einer davon war Binas bester Freund.
An einer Überdosis, und also Heroin bzw. Fentanyl. Es war beigemengt und er wusste das nicht.
Bina hat selbst einen Konsumhintergrund, arbeitet mittlerweile in einem Verein für Drogenselbsthilfe. An diesem Montag wird in Deutschland an die Drogentoten erinnert.
Es hätte ganz, ganz viel davon nicht sein müssen.
Wir fragen uns deshalb heute, was muss passieren, damit weniger Menschen durch Drogenkonsum sterben? Und werden die Substanzen immer gefährlicher?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Das bin ich, und wir schauen bei Unboxing News jeden Tag auf ein Thema. Wir sprechen mit Menschen, die ganz persönlich betroffen sind, und liefern euch auch immer die Hintergründe dazu. Heute ist Montag, der 21. Juli. Das ist der Gedenktag für verstorbene Drogengebrauchende in Deutschland. Bina kommt aus einem Dorf in Franken in Bayern.
Ich sage immer, ich bin so ein Menschkind gewesen oder Jugendliche vielmehr und aber auch heute noch Person, die alles gerne verstehen und gegebenenfalls auch fühlen will.
In Binas Freundeskreis wird schon als Jugendliche ziemlich viel Alkohol getrunken.
Und ja, irgendwann kamen andere Substanzen dazu.
Und Bina ist neugierig. Sie will wissen, wie sich das anfühlt.
Ja, ganz genau. Man kann natürlich viel beschreiben und erklären. Mhm. Und das habe ich ja auch verstanden. Aber Konsum hat ja wirklich auch viel mit, ja, ich sag mal, Gefühl zu tun, ne? Also denn wie soll man denn ein Gefühl in der Theorie beschreiben, sage ich mal. Und das war dann letzten Endes das, ja, warum ich angefangen habe. Ja.
Was hast du dann konsumiert?
Also sehr, sehr klassisch angefangen, eben also von Alkohol zu Cannabis und Speed. Mhm. Und dann kam auch Methamphetamin dazu, dann kam Heroin dazu, so dass man tatsächlich sagen könnte, ich habe relativ die Palette durch.
Ja. Wie war das für dich am Anfang dann? Also hat sich das einfach gut angefühlt oder warum hast du immer weiter ausprobiert?
Also zum einen haben ja unterschiedliche Substanzen unterschiedliche Wirkungen. Mhm. Das heißt, wenn ich es von einer wusste, war es kein Automatismus, dass ich wusste, wie sich die andere anfühlt.
Ja.
Dem einen schmeckt Limo, dem anderen Cola. Ne? Vielleicht kann man das so ein bisschen vergleichen. Und dann ist eben eine Substanz da gewesen, die mochte ich lieber oder dieses Gefühl, was es mir gegeben hat. Es gibt so einen Satz, den ich gerne sage, und zwar, zumindest beim Heroin war das so, als ich das erste Mal Heroin konsumiert habe, war für mich so dieser Gedanke oder das Gefühl da, oh wow, also so müssen sich Menschen fühlen, denen es gut geht. So würde ich mich gerne immer fühlen, weil sich das angefühlt hat wie ich selber. Also ich habe mich ganz lange irgendwie fremd in mir gefühlt, könnte man fast sagen. Und ja, das verändert eben.
Bina nimmt regelmäßig Heroin. Sie denkt am Anfang noch, sie hat das unter Kontrolle. Aber sie merkt irgendwann, ihr Körper wird abhängig. Sie kann nicht einfach mehr ohne Heroin auskommen. Und es wird schwieriger, den Alltag zu bestreiten. Deshalb sucht sie sich einen Substitutionsplatz, zu dem sie jede Woche 70 Kilometer fahren muss. Heute arbeitet Bina für Vision. Das ist ein Verein für innovative Drogenselbsthilfe in Köln. Da macht sie unter anderem Akutberatung und Krisenintervention. Und auch wenn sie selbst es geschafft hat, hat Bina aber auch Freundinnen und Freunde durch Drogen verloren.
Ja, auch nicht wenige. Also das hat natürlich gereicht von entfernteren Bekannten. Und also jetzt relativ frisch, letzten Dezember ist mein bester Freund verstorben an einer Überdosis, und also Heroin bzw. Fentanyl. Es war beigemengt und er wusste das nicht. Das wäre etwas gewesen, was vermeidbar gewesen wäre, wenn Zugang zu Drug-Checking da wäre.
Das heißt, wenn er gewusst hätte, was genau in den Drogen drin ist, dass da noch was anderes beigemischt ist.
Genau, die meisten Menschen, die ja konsumieren und auch schon langjährig, haben ja so, ich sag mal, eine gewisse Dosis, die sie nehmen. Man besorgt sich das und nimmt dann halt, ne, so wie immer, sage ich jetzt mal. Und in dem Moment, wo aber Beimengungen dabei sind, also wie synthetische Opioide oder, also es wurde ja schon alles Mögliche auch gefunden, ne, Tabletten dabei gemengt, dann verändert das natürlich die Wirkung. Aber besonders verheerend sind eben jetzt die synthetischen Opioide, weil wiederum die Heroinproduktion ja durch die Taliban verboten wurde, auf jeden Fall weit gedrückt wurde, Nachschubschwierigkeiten langsam ja bemerkbar werden, auch bei uns. Und dann ja, wird es eben verstreckt, dass länger was da ist. Und die Menschen wissen es aber nicht, ne? Und Fentanyl ist ja hoch, hoch, hoch potent. Also das hat eine viel, viel, vielfache höhere Wirkung und stärkere Wirkung als Heroin. Und damit ist natürlich ja eigentlich nahezu klar, dass das nicht funktionieren kann, wenn ich meine übliche Dosis konsumiere.
Vor 2 Wochen, da hatte Bundesdrogenbeauftragter Hendrik Streeck die neuesten Zahlen zu den Drogentoten in Deutschland vorgestellt. 2.137 Menschen sind im vergangenen Jahr an den Folgen des Konsums illegaler Drogen gestorben. Die Dunkelziffer dürfte aber noch weitaus höher sein. Und dieser offizielle Wert, das waren etwas weniger Drogentote als im Jahr davor. Es bleibt aber trotzdem der zweithöchste je berichtete Wert. Und es gibt immer mehr Todesfälle bei Menschen unter 30 Jahren. Das sind, wie gesagt, Todesfälle infolge illegaler Drogen. Es geht bei den Zahlen nicht um Todesfälle durch Alkohol- oder Tabakkonsum. Es geht um Substanzen wie Kokain, Heroin, Fentanyl zum Beispiel. Und dass die Sachen auch zusammengenommen werden, sagt Hendrik Streeck.
Noch nie wurden bei Verstorbenen so viele unterschiedliche psychoaktive Substanzen gefunden wie im vergangenen Jahr. Noch nie war der Mischkonsum so stark verbreitet, mit 4, 5, manchmal 6 unterschiedlichen Substanzen.
Er war bei der Vorstellung der neuesten Zahlen auch mit dabei.
Mein Name ist Dirk Schäffer. Ich bin Referent für Drogen- und Strafvollzug bei der Deutschen Aidshilfe. Das ist der Dachverband von ungefähr 130 Drogenhilfen und Aidshilfen. Und wir haben den Auftrag, von der Bundesregierung uns um jene Menschen zu kümmern, die bereits Drogen konsumieren.
Was macht dieser Gedenktag heute mit ihm?
Also in erster Linie macht mich der Tag traurig und nachdenklich, dass in unserem reichen und modernen Land jeden Tag 6 Menschen an den Folgen des Drogenkonsums sterben müssen.
Warum müssen jeden Tag 6 Menschen in Deutschland daran sterben?
Ich glaube, wir wissen sehr genau aufgrund von wissenschaftlichen Studien, auch aus dem Ausland, welche Angebote helfen. Wir tun uns allerdings schwer, die ohne ideologische Barrieren und rein wissenschaftlich zu betrachten und auch umzusetzen, weil Drogenpolitik und Drogenarbeit sehr emotional ist und das macht die Sache extrem schwer.
Wenn wir uns die Entwicklung vielleicht auch noch mal anschauen, also 2137 Drogentote im letzten Jahr, immer mehr unter 30. Wie bewerten Sie diese Entwicklung jetzt im letzten Jahr, aber auch natürlich auf die vergangenen 10 Jahre vielleicht bezogen?
Ja. Also, wenn man noch, ich sag mal, vor 10 oder 20 Jahren sagen könnte, dass junge Menschen Cannabis rauchen, so sind heute die Substanzen, die sie ausprobieren und von denen sie wenig Kenntnis über deren Potenz auch haben und Gefährlichkeit, so sind diese Substanzen deutlich gefährlicher geworden. Das muss man so deutlich sagen. Und auf der anderen Seite, ich bin selbst in sozialen Medien unterwegs und ich verfolge natürlich auch die Trends, dass es ja quasi Wettbewerbe gibt, dass sich junge Menschen beim Drogenkonsum filmen, wie sie ohnmächtig werden, das Bewusstsein verlieren oder wie sich ihre Pupillen verändern in ihrer Peer Group. Und das ist schon tatsächlich auch ein neues Phänomen. Und das Dritte ist sicherlich, dass wir eine ausgewähltes junges Publikum bei einer Nightlife-Kultur haben, also Menschen, die in Clubs gehen. Und wenn man vielleicht vor 20 Jahren sagen könnte, die psychoaktive Substanzen dort nehmen, sind die Ausnahme, ist es heute eigentlich die Regel.
Welche Rolle spielt auch die Verfügbarkeit von Drogen? Also Hendrik Streeck hat ja beispielsweise gesagt, junge Menschen, ne, die bestellen die Drogen vom Internet ins Kinderzimmer quasi.
Genau. Ich kann über Telegram mein Koks-Taxi anrufen, was alle anderen Substanzen im Angebot hat. Es gibt preis Freundeslisten, in Telegram-Chats, all das hat es vorher nicht gegeben. Es war früher nicht so einfach. Aber auch deshalb müssen Menschen, glaube ich, nicht sterben. Ja.
Ja, ich wollte Sie auch noch fragen, welche Rolle es spielt, dass sich der Drogenmarkt in den letzten Jahren so stark verändert hat auch. Ne? Also man hört ganz viel über synthetische Opioide, Fentanyl, genau. Neue Mischkonsumtrends. Ja, wie groß ist da genau. Die Gefahr auch?
Also was wir sehen ist, dass nur noch selten ist, sowohl bei jungen Menschen, aber auch bei älteren, dass nur eine Substanz konsumiert wird, sondern es wird das konsumiert, was verfügbar ist, auch in naher zeitlicher Abfolge. Und das andere ist das, dass auch synthetische Cannabinoide mit einer extrem hohen Potenz, und viele Menschen unterschätzen das einfach und bekommen dann eine Atemlähmung oder einen epileptischen Anfall oder andere Dinge und versterben auch daran.
Sie haben jetzt ja auch gesagt, ne, diese Entwicklung ist alarmierend dann auch, aber ist eigentlich kein Grund, daran müssten nicht so viele Menschen sterben.
Genau.
Was fehlt denn aus Ihrer Sicht? Fehlt es vor allem an Prävention oder was ist es?
Ich glaube, dass dieser generalpräventive Ansatz, den wir haben, dass wir sagen, all diese Substanzen sind nicht nur verboten, sondern wenn Menschen in den Besitz dieser Substanzen kommen, ist das immer eine Straftat? Das führt gerade bei jungen Menschen dazu, und das sehen wir jeden Tag, dass aus Angst vor Strafverfolgung gerade junge Menschen den Weg ins Hilfesystem so lange vermeiden, bis es tatsächlich nicht mehr geht.
Das heißt, Sie würden sagen, es muss ein bisschen entstigmatisiert werden, damit auch junge Menschen, auch natürlich alle, sich früher Hilfe suchen. Da würden jetzt natürlich Menschen, die Drogen oder der Drogenpolitik nochmal strenger gegenüberstehen, wahrscheinlich sagen, ja, das verharmlost aber die härteren Drogen, die auch eben immer gefährlicher werden. Das können wir nicht machen.
Ja, das kann ich verstehen, nur man muss konstatieren, wir haben seit 50 Jahren, seit den 70er Jahren exakt den gleichen Ansatz, damit umzugehen. Wenn wir uns die nackten Zahlen angucken, dann sehen wir, dass die Ziele dieses Ansatzes, nämlich dass weniger Menschen Drogen konsumieren, dass es weniger solcher Substanzen gibt und dass der Konsum zurückgeht, alle drei Ziele grandios verfehlt werden seit ganz vielen Jahren. Und ich glaube, man muss sich irgendwann fragen, wenn eine Strategie, die man seit Jahrzehnten fährt, nicht erfolgreich ist, dann muss man sich einmal trauen, nochmal was anderes auszuprobieren.
Was würden Sie denn dann jetzt sagen? Also was müsste passieren, um die Zahl der Drogentoten in Deutschland auch längerfristig zu senken?
Also, dass man Menschen die Möglichkeit bietet, ihre Substanzen anonym und kostenfrei untersuchen zu lassen. Mhm. Die Effekte durch wirklich wissenschaftliche Studien in vielen Ländern sind sehr deutlich, dass es Menschen eher vom Konsum abhält. Und wenn es sie nicht vom Konsum abhält, ihr Wissen über das, was sie da tun, deutlich erhöht wird und die sie nicht mehr so hohe Risiken eingehen. Und das Zweite ist vielleicht, wir haben die größte Gruppe, die in Deutschland verstirbt, sind Opioid-Konsumentinnen, also Menschen, die von Heroin und anderen Opioiden abhängig sind. Und wir benötigen Drogenkonsumräume, also Einrichtungen mit einem niedrigschwelligen Zugang, wo diese Substanzen unter Aufsicht konsumiert werden können. Da muss man kein Fan von sein, von diesem Angebot, aber die Wirksamkeit ist unbestritten. In 35 Jahren ist in diesen Einrichtungen bei Millionen Konsumvorgängen kein Mensch verstorben, während zur gleichen Zeit draußen tausende Menschen versterben. Und das alleine spricht für dieses Angebot. Da muss ich persönlich gar nicht hinterstehen, aber ich muss die Wirksamkeit anerkennen und das in den Markt einführen, ohne ideologische Schranken.
Ein flächendeckendes Drug-Checking, das fordert Dirk Schäfer also, damit Drogenkonsumierende wissen, was sie da überhaupt nehmen. Und mehr Drogenkonsumräume, wo Konsumierende sicher Drogen nehmen können. Da ist er sich mit dem Drogenbeauftragten der Bundesregierung, mit Hendrik Streeck, übrigens einig. Und auch Bina fordert das. Sie hat ja sogar gesagt, wenn ihr bester Freund gewusst hätte, dass da Fentanyl im Heroin mit drin war, vielleicht wäre er dann noch am Leben. Und Bina findet auch, dass Drogenkonsum stärker entstigmatisiert werden sollte, damit sich Konsumierende früher trauen, Hilfe zu suchen.
Also man kommuniziert es eigentlich ja nicht nach außen, ne? Denn man hat immer Angst, dass negative Konsequenzen folgen. Das reicht von der Kriminalisierung bis hin zu, dass sich Familie, Freunde abwenden, man den Beruf oder den Job verliert. Und das ist ein ganz großes Problem, finde ich. Und das finde ich auch heute noch. Was so die Grundannahme dessen ist, die selbst ganz viele gebrauchen, wir auch ich, immer ein sehr negatives Bild von sich selbst irgendwie auch und immer eine gewisse Art von Abwertung. Und man hat dann einfach, ja, große Sorge, gewisse Bereiche oder alles im Leben zu verlieren sozusagen, ne? Und das macht auch dann Hilfesuchen eben schwieriger.
Das heißt, das würdest du schon ganz klar sagen, dass durch auch eine Stigmatisierung, dass es da Vorbehalte zu gibt, dass es ist ja auch verboten, einfach dann bestimmte Substanzen zu konsumieren, dass aber dadurch auch einfach Drogenkonsumierende wirklich Angst haben, sich Hilfe zu suchen.
Absolut, ja. Das ist das eine. Ne? Man hat immer die Sorge dann, also wo kommt es raus? Was könnte das für Konsequenzen haben, wenn ich da und dahin gehe? Das ist das eine. Und das andere, was ich selbst erlebt habe in der Substitution, war es früher so, dass man also zwingend in eine psychosoziale Begleitung oder Betreuung gehen musste. Das war dann gereicht von einmal die Woche bis zu einmal im Monat. Das war ein bisschen unterschiedlich. Und wie mir damals die Sozialarbeitenden begegnet sind, also war immer nur dieser sehr straighte Abstinenzgedanke und zwar in, ich sag mal, mehr oder minder deren Vorstellung, deren Tempo, deren Weg, der so und so sein muss und nur so ist es richtig. Und das sorgt natürlich auch für Probleme, denn wenn es nicht mein Weg ist, wenn es nicht meine Vorstellung ist, wenn ich vielleicht noch nicht an diesem Punkt bin, dann wende ich mich eher wieder ab, weil es sich anfühlt wie mir auferlegt. Und auch dahingehend sollte sich einfach was verändern, dass Menschen gefragt werden, also was brauchst du, wie können wir dich unterstützen? Also dass es in diese Richtung einfach mehr geht, dass der Mensch gehört wird.
Klar, kann man auch sagen, am allerbesten ist es natürlich, erst gar nicht anzufangen, Drogen zu nehmen, das überhaupt auszuprobieren. Dann gibt's auch keine Drogentoten mehr. Aber Bina glaubt eben auch, es wird immer Menschen geben, die konsumieren, die den Entschluss gefasst haben, das auszuprobieren. Und die sollten ihrer Meinung nach vor immer gefährlicher werdenden Drogenmischungen eben besser geschützt werden. Das war Unboxing News für heute. Das Team dieser Folge: Ingo Rockenberg, Alissa Ehigiator, Shukri Gustmann und ich, Rahel Klein. Schreibt uns gern, wenn ihr Feedback habt, an mail@unboxingnews.de und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.